Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussard Thiam.
Hallo und herzlich willkommen. Ja, mehrere tausend Menschen haben in Berlin gestern gegen sexualisierte Gewalt im Netz demonstriert. Unter anderem sind auch Maribu und Ebu mit ihrem Song Nicht alle Männer aufgetreten.
Ob wir jemanden kennen von unseren Friends, eine Flinterperson, die noch nichts erlebt hat, kennen wir nicht. Dann haben wir überlegt, wie viele Täter wir kennen. Kaum einen, weil niemand ist Täter. Und dann haben wir uns gefragt, wie das eigentlich geht. Macht irgendwie keinen Sinn. Und dann haben wir einen Song darüber geschrieben.
Es sind nicht alle Männer, aber es ist immer ein Mann. Doch keiner von ihnen war es, sie haben weiße Westen an. Jeder meiner Freundin hat die Scheiße mal erlebt. Aber niemand ist ein Täter und ich frag mich, wie das geht.
Ja, und wir fragen uns, wie fallen eigentlich die männlichen Reaktionen, die Solidaritätsbekundungen im Netz aus? Wie macht man es richtig? Ja, tausende Menschen haben gestern in Berlin am Brandenburger Tor demonstriert, um auf das Thema digitale sexualisierte Gewalt aufmerksam zu machen. Auch im Netz wird viel diskutiert, gepostet, kommentiert. Vor allem aber gibt es Reaktionen von Frauen, die sich mit Schauspielerin und Moderatorin Colleen Fernandes solidarisieren. Sie hatte vergangene Woche in einem Spiegelartikel ihren Ex-Mann, Schauspieler Christian Ulmen, jahrelange digitale sexualisierte Gewalt vorgeworfen. Sie habe eine eidesstaatliche Erklärung abgegeben und auch wir müssen natürlich ganz klar sagen, es handelt sich bisher um einen vom Spiegel erhobenen Verdacht. Die Unschuldsvermutung für Ulmen gilt. Aber wir fragen uns auch, wie reagiert man als Mann? Wie macht man es richtig, wenn es um das Thema digitale Gewalt gegen Frauen geht? Meine Kollegin Annika Säuberlich aus unserem Kompressor-Redaktionsteam hat die Debatte für uns verfolgt. Annika, dein Eindruck, empören sich eigentlich zu wenig Männer?
Also zumindest sind sie weniger präsent gewesen unter den ersten Reaktionen auf den Fall. Da gab es unter Frauen ja tatsächlich so eine Welle der Empörung und viele Männer haben sich da eher zurückgehalten. Und daher kommt dann auch von diesen Frauen der Vorwurf der fehlenden Solidarisierung, nicht nur mit Fernandes jetzt in dem Fall, sondern mit Frauen und Betroffenen von digitaler sexualisierter Gewalt generell.
Ja, denn generell beklagen auch viele Frauen, dass im eigenen, also auch im privaten Umfeld die Reaktionen eher mau ausfallen. Wie bewertest du das?
Also dazu muss ich sagen, dass ich diesen Positionierungszwang im Netz schwierig finde. Natürlich bringt das Aufmerksamkeit und Reaktionen von anderen, also von Freunden oder von Menschen, zu denen man aufschaut, von denen man vielleicht Fan ist, können natürlich beeinflussen, wie wir über Themen denken. Und man muss auch sagen, dass es für Betroffene ja sehr wichtig ist, dass ihr Unrecht gesehen wird und anerkannt wird. Aber den Umkehrschluss, dass jeder Mann, der nicht innerhalb von 48 Stunden oder so ein Statement auf Instagram veröffentlicht, selbst Täter ist, halte ich doch für falsch und auch für nicht zielführend.
Außerdem greifen Frauen jetzt unter anderem auch den Hashtag Not All Men auf, also nicht alle Männer, wollen damit aber wiederum demonstrieren, dass die Situation ja leider zeigt, dass viele Männer schweigen, sich mitschuldig machen und ein strukturelles Problem dahinter steckt und somit der Hashtag auch widerlegt wird.
Ja, also viele Frauen sagen an Männer gerichtet, es sei bezeichnend, dass die sie jetzt im Stich lassen, diesen Kampf alleine kämpfen lassen. Und sie denken auch, dass Männer offenbar nicht schlimm genug finden, was da jetzt an Vorwürfen im Raum steht. Und dass viele Männer sexualisierte Gewalt offenbar als so normal und in Ordnung verinnerlicht haben, dass sie das jetzt einfach nicht so richtig schockt. Da hat sich auf Instagram auch der Moderator Chris Wackert an Männer gewandt.
Männer, wir müssen endlich aufhören, den Frauen dabei zuzugucken, laut zu sein, wütend zu sein. Wir müssen doch das gleiche Gefühl empfinden, wenn wir solche Stories wie die von Colleen hören.
Für das Video gab es dann mehr als 35.000 Likes.
Ja, also meine Beobachtung ist auch, zumindest in meiner Bubble oder was mir mein Algorithmus immer wieder zeigt, dass es doch viele Reaktionen mittlerweile von Männern gibt. Mhm. Ja, wer ist dir sonst noch auf Social Media begegnet?
Ja, Samuel Benke, das ist ein Buchautor, der hat auch ein Video gepostet. Da spricht er auch nochmal drüber, was Männer jetzt grundsätzlich mit diesem Fall zu tun haben.
Es ist ein System, in dem Männer glauben, Frauen gehören ihnen. Und es ist ein System, in dem Männer schweigen, in dem Männer Täter decken, in dem Männer Täter selber sind und in dem Männer nichts dazu sagen in der Öffentlichkeit. Auch als Mann an andere Männer. Es liegt an uns hier zu zeigen und es liegt auch an uns daran zu arbeiten, dass dieses System aufhört.
Also ich würde sagen, die Selbsterkenntnis ist durchaus bei vielen Männern da. Aber was sie jetzt genau damit anfangen, da sind sie dann vielleicht verständlicherweise auch etwas hilflos. Das schreibt auch Alard von Kittlitz im Zeitmagazin. Er schreibt, natürlich kann er seiner Frau zu Hause sagen, wie furchtbar und bedrückend er sowas findet. Aber er fragt sich auch, denkt sie nicht gerade, dass ein Täter genau die Dinge sagen würde, die ich, ihr Mann, hier von mir gebe?
Ja, denn es kann ja auch diese Diskrepanz geben zwischen dem, was Menschen sagen und dem, was sie tun. Und das macht viele Frauen im Netz auch so misstrauisch, oder?
Genau, misstrauisch, vielleicht gegenüber den eigenen Partnern, aber teilweise auch misstrauisch gegenüber Männern, die sich öffentlich zu Wort melden. Christian Ulmen zum Beispiel war ja selbst ein Mann, der sich in der Vergangenheit sinngemäß als Feminist bezeichnet hat. Die Journalistin Özge İnan hat dazu das hier auf Instagram gepostet.
Es gibt eine krasse Dissonanz dazwischen, wie Männer sagen, wie sie Frauen behandeln und wie sie Frauen wirklich behandeln. Jeder, der schon mal mit einer Frau geredet hat, weiß das. Der Typ mit dem Nagellack, halte ich fern von ihm. Der laute, woke Feminist, vertraue ihm nicht.
Ja, danach wollen beim Thema Gewalt gegen Frauen oft die Männer öffentlich Raum einnehmen und performativ Feminist sein, die selbst Täter sind. Und die Netten sind einfach die Unauffälligen und sagen nichts.
Dann kommen wir mal zu unserer Kernfrage. Wie macht es denn der Mann in dieser Debatte richtig, wenn sowohl die kritisiert werden, die sich nicht zu Wort melden, als auch die, die es tun?
Ich glaube, dass diese Frage auch bei Männern zu einer großen Unsicherheit führt. Das ist zum Beispiel auch etwas, das ich aus einem Instagram-Post von Fariha Dim herauslese, der ja lange mit Christian Ulmen in der Serie Jerks gespielt hat. Das liest sich zwar sehr reflektiert, aber auch irgendwie so, als hätte er sich da von 10 Leuten beraten lassen, um sich in jede Richtung abzusichern und sich bloß nicht angreifbar zu machen. Da haben sich ja im Online-Diskurs ganz bestimmte, sensible und aufgeklärte Formulierungen etabliert, die sich hier nur leider recht leer lesen. Und ja, Dim und seine wahren Gedanken und Gefühle zum Thema, die ja ambivalent sein dürfen, irgendwie nicht greifbar erscheinen lassen.
Und dein Fazit, also was soll, kann man als Mann da jetzt für Schlüsse ziehen?
Also Tipps von Userinnen wären zum Beispiel, sich nicht gleich als einer von den Guten darzustellen, weil alles andere nicht mit dem eigenen Selbstbild vereinbar wäre, sondern sich eben wirklich zu hinterfragen und anzuerkennen, dass viele Männer viele schädliche Dinge in Bezug auf Frauen verinnerlicht haben und vielleicht auch nicht in einer ähnlichen Abwehrreaktion diese Möglichkeit auszuschließen, dass im eigenen Freundeskreis Männergewalt gegen Frauen stattfinden kann. Das hat auch Benjamin von Stuttgart-Barre gesagt, der sich von seinem Freund Christian Ulmen distanziert hat. Er habe gelernt, dass Männer sich den Satz »Das kann ich mir nicht vorstellen« abgewöhnen müssten.
Sagt Annika Säuberlich zur Frage, wie man sich als Mann in der aktuellen Debatte positionieren kann. Wir haben zum Thema digitale Gewalt auch eine Kompressor-Podcast-Folge veröffentlicht, finden Sie in unserer Deutschlandfunk-App. Wir sprechen über ein wenig bekanntes Kapitel ostdeutscher Popgeschichte. Und zwar geht es um die Angst, Popmusik könne junge Menschen manipulieren. Diesen Verdacht, den gab es in der DDR. Die Regierung verstand westliche Musik, zum Beispiel Schlager, als eine Art Gehirnwäsche, die Jugendliche beeinflusst. Und deshalb hat man versucht, das wissenschaftlich in Experimenten nachzuweisen. An der Humboldt-Uni zu Berlin, Ende der 1950er Jahre war das und auch sehr interessant. Zuerst wollten sie beweisen, dass westliche Musik schädlich ist und später wollten sie ähnliche Musik selbst produzieren, allerdings mit sozialistischen Inhalten. Ja, wie die Klanginhalte untersucht wurden, welche Methoden es gab und warum DDR-Forscher Brainwashing durch westliche Schlager so gefürchtet haben, das bespreche ich mit Christopher Klauke, Musikwissenschaftler am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte. Herzlich willkommen hier bei uns im Popkulturmagazin Kompressor.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich habe mir gedacht, um mal einen Eindruck davon zu bekommen, um welche Musik es denn ging, wie groß da die Angst war, habe ich hier einen Ausschnitt von Conny Frobes Mr. Music.
Kinder, wäre das wunderschön, wenn auf dieser Welt alle Menschen sich verstehen, wie es die Jugend hält. Denn wir pfeifen gut und gern auf die Politik. Uns verbindet nah und fern unsere Musik. Hi, Mr. Music, hi, Mr. Music.
Ja, also diese Musik wurde von den Forschenden analysiert. Wie haben denn die MusikwissenschaftlerInnen diesen Song zerpflückt?
Ja, sehr gute Frage. Man kann sich vielleicht erstmal gar nicht mehr vorstellen heutzutage, dass dieser Song unter Verdacht stand, Gehirnwäsche auszulösen. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Situierung. Conny Fröbis war einer der ersten Teenagerinnen-Stars in den 1950er Jahren, späte 1950er Jahren in der BRD. Bekannt durch Schauspielerei und eben Rock'n'Roll. Situiert ist das Ganze in der aufkommenden Rock'n'Roll-Welle in der Erschließung von Freizeit als Markt und auch der Erschließung als Teenagergruppe als einen Markt für potenzielle MusikkäuferInnen und natürlich im großen Wirtschaftswunder. Was aber auch noch dazu kommt, und das ist jetzt der Twist, ist die Situation des Kalten Krieges. Denn dieser Song wurde zum Hit 1961 etwa zur Zeit des Mauerbaus, wurde gesendet durch den RIAS, also genau dieses Gebäude, wo wir hier gerade sitzen, und wurde somit auch gesendet in die DDR, war dort hörbar, in Ost-Berlin vor allem. Was klingt jetzt in diesem Song irgendwie an, der für uns irgendwie als sehr spießige Unterhaltung klingen mag?
Völlig unverfänglich vor allem.
Total, absolut. Aber in der DDR, kann man sich nicht vorstellen, galt dieser Song als Instrument psychologischer Kriegsführung. Man hat wirklich gedacht, dass der die Jugend schädigt, und zwar auf neuronaler Ebene, und zur Gehirnwäsche beiträgt. Wie haben die das jetzt analysiert, um auf Ihre Frage endlich einzugehen? Das Interessante, was wir vielleicht gerade noch hören, sind die sogenannten aufgepeitschten Rhythmen. Der Text, der irgendwie uns sagt, Hedonismus, Konsumlust, Popmusik ist überall, ist global zugänglich, jederzeit da. Und da hat man Angst bekommen, weil das doch sehr bedroht irgendwie ein sozialistisches Ideal.
Und dann wurde das Ganze auch in Schlaflaboren untersucht. Da wurden Menschen mit Schlagern, ich nenne es mal, malträtiert. Wie hat man da genau versucht, etwas herauszufinden, warum Popmusik so gefährlich ist?
Ja, Popmusik und Untersuchung im Schlaflabor. Wie kam das? An der Humboldt-Universität zu Berlin gründete sich ungefähr Ende der 50er Jahre, 1957, das erste Projekt, um das wissenschaftlich nachzuweisen. Und man hat das versucht, experimentell durchgehend zu machen. Gar nicht durch Interpretation unbedingt, sondern wirklich durch Experimente. Und man nahm an, wie gesagt, dass diese Musik neuronal schädigt, psychologisch schädigt. Also war für die ForscherInnen zentral, wir gehen in Schlaflabore oder sogenannte Nervenheilkliniken und machen dort unsere Experimente. Was passierte in den Schlaflaboren? Man spielte ProbandInnen eben diese Songs vor und untersuchte dann anhand von Messungen, Pulsrate, Herzschlag, Schweißausbrüche, inwiefern diese Musik den Schlaf vielleicht stört und im Schlaf was Subtiles produziert. Weil die Annahme war, dass diese Musik ganz subtil wirkt und sozusagen gar nicht, also die Wahrnehmung unterläuft.
Und ist man da zu Ergebnissen gekommen?
Gute Frage. Nein, ist man nicht.
Also,
es gab die obskurensten Experimente dazu, was zum Beispiel auch noch untersucht worden ist, ich habe das gerade schon erwähnt, in Nervenheilkliniken, ja, hat man versucht, Leute mit Schizophrenie diese Songs vorzuspielen und dann zu sehen, was passiert eigentlich als psychologische Ausnahmefälle, sogenannte, wollte man das herausfinden. Da kam überhaupt nichts bei raus, wie man sich das vorstellen kann. Die Leute haben da nicht in irgendeiner speziellen Form, sind da nicht besonders stark angeschlagen. Was aber passiert ist, ist, dass diese Ergebnisse, obwohl die, wie wir sehen in den Akten, die mir vorliegen, obwohl das zu nichts geführt hat, wurde diese These der Gehirnwäsche trotzdem von den WissenschaftlerInnen in Funk und Fernsehen, in Presse, in Radio, aber auch an der Lehre an der Humboldt-Universität weiter verbreitet.
Das hat ja auch Erich Honecker, damals FDJ-Vorsitzender, also gehörte zur offiziellen Jugendorganisation der DDR, versucht zu untermauern. Er hat vor schädlicher Beatmusik gewarnt. Auch hier haben wir mal einen Ausschnitt.
Sie wurde als musikalischer Ausdruck des Zeitalters der technischen Revolution entdeckt. Dabei wurde übersehen, dass der Gegner diese Art Musik ausnutzt, um durch die Übersteigerung der Bitrhythmen Jugendliche zu Exzessen aufzuputschen. Niemand in unserem Staate hat etwas gegen eine gepflegte Bitmusik. Sie kann jedoch nicht als die alleinige und hauptsächliche Form der Tanzmusik betrachtet werden.
Ja, also das klingt für mich tatsächlich hanebüchen. Also diese große Angst vor dem Hintergrund auch des Kalten Krieges, aber diese große Angst vor Folgeschäden durch Rhythmen. Was wäre denn seine Idee da gewesen?
Was wir da gehört haben, um das nochmal ganz kurz einzufangen, ist eine Rede, die auf dem 11. Plenum des ZKs, der SED, sozusagen passiert ist. Das ist ein sehr bekanntes Plenum gewesen, wo sehr drastische kulturpolitische Maßnahmen beschlossen worden sind und eben auch Beatmusik als Problem auf großer staatlicher Ebene ausgeführt worden ist. Das Zentrale dabei ist, dass nicht nur sozusagen gewarnt wird vor der Gefahr westlicher Schlagerproduktion, sondern Honecker nennt das, wir haben nichts gegen gepflegte Beatmusik. Ja. Was ist denn gepflegte Beatmusik, könnte man sich fragen. Und da spielt dann auch wieder die Humboldt-Universität eine zentrale Rolle. Zum Beginn dieser Forschung fokussierte man sich vor allem auf die Analyse westlicher Schlager- und Unterhaltungsmusik. Dann wollte man aber selbst eine sozialistische Popkultur planen, nämlich gepflegte Beatmusik produzieren. Und das Interessante war daran, dass man weiterhin annahm, Popmusik schädigt durch Sounddimension, nämlich durch Lautstärke und Timbre und Produktionsästhetik, schädigt es die Psyche junger Leute, wirkt sehr stark auf diese Psyche, sehr subtil. Und dann hat man sich gedacht, können wir nicht das auch positiv wenden und können wir nicht selbst Musik produzieren, ein positives, im sozialistischen Sinne, in dem Sinne der DDR, ein positives Brainwashing vollziehen, was zur sozialistischen Kultur erzieht. Und eben genau da wollte die Wissenschaft wichtige Erkenntnisse liefern für Studioproduktion. Man hat also wirklich angenommen, wir können durch die Wissenschaft ganz rational hervorsagen, was sind gute Klangeigenschaften, die die Jugend subtil abholen auf der einen Seite, genau die Bedürfnisse befriedigen und auf der anderen Seite auch zum sozialistischen Menschen führen.
Und wie erfolgreich war das?
Unglaublich unerfolgreich, wie man sich gar nicht vorstellen kann. Das Interessante war, dass diese Forschungsgruppe an der Humboldt-Universität ab 1965 etwa Memoranden verfasste an die Regierung, an den Minister für Kultur, Klaus Gysi zu der Zeit. Das war ein Riesenprojekt, das war groß geplant, mehrere Anläufe und das wurde von der Regierung genehmigt. Zwei Wochen später jedoch, aus unerklärlichen Gründen, dazu konnte ich leider nichts finden in meiner Recherche, wurde das jedoch abgesagt und wurde das abgeblasen, dieses große Projekt. Mhm. Blieb eine Vision sozusagen der Wissenschaft.
Vielleicht da auch nochmal als kleines Fazit. Also in beiden Fällen steckt ja Gedanke, dass Musik unterbewusst in Klammern Macht, sehr viel Macht zugesprochen wird. Wie blickt man heute da auf die Erkenntnisse?
Auf der einen Seite fand ich das sehr spannend, um das mal persönlich einzufangen, als ich diese Dokumente entdeckte im Archiv der Humboldt-Universität, wie stark diese Angst wirklich war vor Popmusik, dass das wirklich real war, dass man wirklich sich gefürchtet hat davor, dass da irgendwas mit der Jugend passiert und dass der Staat, der sozialistische Staat in der DDR, in seiner repressiven Struktur eine Form von Sorge dazu einnehmen wollte und sich sorgen wollte um diese Jugend. Auf der anderen Seite, und das ist irgendwie sehr interessant, ist die Kontinuität in der Musikwissenschaft dennoch da, dass man natürlich Musik einer großen Wirkung zuspricht, aber nicht auf dieser sehr plumpen, banalen Ebene, sage ich mal, dass die wirklich die Gehirnstrukturen schädigt, sondern mittlerweile würde man eher davon reden, dass Identitätskonstruktion aufmacht, ne? Gruppenzugehörigkeiten stark auf der kulturellen Ebene. Dennoch, heute sind wir immer noch damit konfrontiert. Ja? In unserer disruptiven Gegenwart denken wir etwa an die Verfolgung oder an die Folter und die Todesstrafen, die gegen iranische Rapperinnen aktuell verhängt wurden oder über lange Zeit schon, oder an die LGBTQ+-MusikerInnen in Russland, denen ähnliches verfährt, wo auch genau dieses Narrativ in der breiten Öffentlichkeit nach wie vor vorhanden ist, dass Popmusik, westliche Popmusik, in irgendeiner Form die Strukturen des Staates untergräbt. Und ich als Musikwissenschaftler finde es so interessant, wie stark hier Musik Staaten bedrohen kann und wie sehr Staaten Musik fürchten und was für eine Power eigentlich Musik hat, vor allem Popmusik.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Westliche Popmusik galt in der DDR als gefährliche Gehirnwäsche. Deshalb wollte man sie erforschen und durch eigene Musik ersetzen. Und über die Experimente an der Humboldt-Uni sprach ich mit Musikwissenschaftler am Max-Planck-Institut, Christopher Klauke. Herzlichen Dank für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Herzlichen Dank und auf Wiederhören.
Sie ist das coole Girl aus Indien und geht mit ihren Reels viral. Teilweise 1 Million Aufrufe bekommt sie dafür. Unter dem Hashtag Cool Girl from India gibt es sowohl auf TikTok als auch auf Instagram Reels von der jungen Modedesignerin Dia Dukani. Im Kern geht es eigentlich um ihre Mode, aber die Kommentare, vor allem aus der westlichen Welt dazu, sind auffällig, denn die beziehen sich weniger auf ihre Designs als vielmehr über das Land. Und wir fragen, werden hier Stereotype aufgebrochen oder wird ein Klischee doch eigentlich nur gegen das nächste getauscht? Darüber spreche ich mit Büşra Taşdemir aus unserem Deutschlandfunk Kulturteam. Büşra, in meiner Timeline tauchen sie nicht auf, aber ich bin vielleicht auch in anderen Bubbles. Wie sehen diese Videos eigentlich genau aus?
Also man sieht Dia Dukani meistens draußen, irgendwo auf der Straße in Mumbai, oft in so einem spontanen Runway-Moment. Also sie läuft, zeigt ihr Outfit, schaut manchmal kurz in die Kamera und geht einfach weiter. Manchmal setzt sie sich sehr selbstverständlich irgendwo drauf. Also mal ist es ein Roller, mal sitzt sie ganz lässig auf einem Bagger, so als wäre das alles einfach ihre Bühne. Und genau dieses Lässige zieht sich durch alle Clips. Dabei läuft immer ein wiederkehrender Song. Oh, you need the money. Gonna survive every night, shit, every day, shit. Dropping baby off at home before my night, shit. Ja, das ist Frank Ocean mit seinem Track Nights. Der läuft fast immer in den Videos und das gibt dem Ganzen noch so einen coolen filmischen Vibe. Und obwohl das Ganze total spontan wirkt, ist es natürlich richtig genau inszeniert. Dias Styling sitzt, Timing stimmt, Kamera ist bewusst gesetzt.
Und was kann man jetzt aus diesen Videos lernen?
Also was wir definitiv mitnehmen können, ist, wie Social Media in der Lage ist, unsere Wahrnehmung von Ländern und Kulturen zu verändern, auch wenn diese Bilder nicht die vollständige Realität widerspiegeln. Das sieht man schon an den Kommentaren. Also Dia wird oft als das PR-Girl from India bezeichnet, also dass sie quasi Imagepflege für Indien macht. Zu sehen sind aber auch Kommentare wie: Wusste nicht, wie cool es in Mumbai ist. Man merkt also, die Leute haben ziemlich feste Vorstellungen davon, wie ein Land aussieht. Und diese Videos öffnen aber einen Raum für neue Perspektiven und schaffen so eine Diskussion darüber, was wir wirklich über andere Länder wissen.
Also ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viele Stereotype und möchte sie auch nicht reproduzieren über Indien im Kopf. Aber warum bekommen diese Videos, diese Reels denn so viele Klicks, so viele Aufrufe?
Ja, also hinter den Reels steckt so eine typische Social-Media-Strategie. Judith Ackermann ist Professorin für digitale Medien an der Fachhochschule Potsdam und erklärt das so.
Bei den Videos jetzt muss man so ein bisschen darauf achten, dass die ja ganz gezielt so kuratiert sind, dass es einen scheinbaren Clash oder Widerspruch im Prinzip gibt zwischen was sehr modern anmutendem und was etwas weniger modern anmutenden. Die Videos könnten natürlich auch ganz anders gestaltet werden. Es könnten ja auch viel mehr Personen sich an modernen Orten beispielsweise treffen, die auch ähnlich gekleidet sind. Das ist aber ja dezidiert nicht so gemacht.
Denn dann könnten diese Videos eben nicht so viele Klickzahlen haben.
Und mit Blick in andere Länder taucht dieses Phänomen, wenn man so möchte, auch dort in Social Media auf?
Ja, voll. Also zum Beispiel sieht man es bei den Creatorinnen Diana und Putri. Diana zum Beispiel lebt an der türkischen Riviera in Antalya und zeigt sehr ästhetische Alltagsmomente. Entspannte Szenen zu Hause, kleine Spaziergänge am Strand, Essen zubereiten, also alles in so einem typischen Slow-Living-Feeling und natürlich sehr Instagrammable inszeniert. Viele sind überrascht, weil diese Bilder von Antalya so ganz anders sind als die, die viele im Kopf haben. Also keine riesigen Hotelanlagen, sondern ein persönlicher, entspannter Alltag voller Details. Ähnlich funktioniert's bei Putri, die vor allem für ihr Food-Content bekannt ist. Sie zeigt ihren Alltag aus Indonesien, also wie sie lokale Märkte besucht, Zutaten auswählt und Gerichte zubereitet. Viele reagieren teilweise ungläubig, dass sie sich all das frische, hochwertige Essen leisten kann. Die meisten gehen davon aus, dass Menschen dort wenig Geld haben. Und Putri bricht dieses Bild und gleichzeitig entsteht damit auch wieder ein neues, positives Klischee.
Ja, das ist die große Frage. Werden Stereotype aufgebrochen oder wird doch nur ein Klischee gegen das nächste getauscht? Wie siehst du das?
Also auf jeden Fall, es werden schon neue Klischees reproduziert. Bei Dia, Diana oder Putri sehen wir, alte Stereotype werden irritiert. Gleichzeitig entstehen eben automatisch neue Bilder. Jung, urban, stylisch, ästhetisch. Und Judith Ackermann erklärt das so.
Die Videos erzählen ja eigentlich die Hauptfigur als eine Art Ausnahme von der Regel. Also insofern bildet sich ja dann auch wieder ein Stereotyp mit, dass da ja anscheinend etwas zu sehen ist, was man sich nicht so vorstellen kann. Aber dass es eben als etwas Unvorstellbares, Besonderes inszeniert wird, führt dann zu, dass sich dann ein Stereotyp auch wieder verkehrt.
Also das neue Bild basiert letztlich wieder auf ein Klischee.
Sagt Büschra Taschdemir über InfluencerInnen, zum Beispiel aus Indien, die offensichtlich durch die westlich geprägte Brille ein altes mit einem neuen Klischee überschreiben. Ich danke dir für die Infos hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Gerne.
Es ist in den vergangenen Jahren traurige Routine geworden, wenn im Iran wieder einmal ein prominenter Filmemacher, eine Filmemacherin verhaftet wurde oder nicht ausreisen durfte, dann gab es internationale Solidaritätsbekundungen, Protestaktionen. Aus dem Iran haben sich auch Verbände geäußert, beispielsweise das House of Cinema, oder wenn sie nicht selbst betroffen waren, gab es einzelne prominente Regisseure wie Mohammad Rasulouf oder der politische Filmemacher Jafar Panahi. Diese Positionierung ist seit der blutigen Niederschlagung der Frau-Leben-Freiheit-Bewegung zunehmend riskanter. Auch nach dem sogenannten Zwölf-Tage-Krieg im Juni ging die Reaktion deutlich zurück. Und dann nach den entsetzlichen Massakern Anfang des Jahres wurde sich noch weniger positioniert. Und jetzt, nach dem Kriegsausbruch Ende Februar, überwiegend Schweigen. Im Iran mag dies an dem Internet-Blackout liegen. Seit ein paar Wochen ist das Internet weitgehend abgeschaltet, aber auch an massiver Einschüchterung und der gesteigerten Überwachung. Aber Amin Fasanefa hat sich auf die Suche gemacht und ist vor allem in der Diaspora und auf Instagram fündig geworden.
Bereits kurz nach den Massakern hatte sich Golshifteh Farahani aus Paris geäußert. Wir erinnern. Als sie wegen einer Kussszene mit Leonardo DiCaprio der Sittenlosigkeit bezichtigt und bedroht wurde, verließ die bekannte Schauspielerin den Iran und dreht seither unter anderem mit Jim Jarmusch oder zuletzt in Eran Riklis Lolita lesen in Teheran. In einem Interview mit dem Fernsehsender France 24 zeigte sie sich tief getroffen von den Massakern, begrüßte die Terrorlistung der Revolutionsgarden, bezweifelte aber den Sinn einer militärischen Aktion gegen die Islamische Republik.
Le peuple iranien avec les mains vides sont devant un monstre incontrôlable.
Das iranische Volk steht mit leeren Händen einem unkontrollierbaren Monster gegenüber. Aber wenn Trump angreift, wird dieser Iran nach einem solchen Angriff auch zu seinem Volk zurückkehren? Der Iran kann getroffen werden, aber er ist wie ein Objekt, das viele begehren, ein Schatz, von dem jeder einen Teil haben will.
Objet de convoitise, comme on un trésor qui tout le monde veut avoir une partie de l'Iran.
Es kam zu einem Erdbeben in den sozialen Medien. Einige beklagten, dass sie in hochnäsigem Französisch abgehobenes Zeug für den Westen daher schwadroniere, statt auf Farsi zu sprechen. Überhaupt sei ihre unqualifizierte persönliche Meinung nicht gefragt. Sie habe als Sprachrohr der Iraner zu dienen. So verschiedene Influencer und Kommentatoren. Als ihre eigenen Follower in Scharen davonliefen, entschuldigte Farahani sich in einem Instagram-Post für ihre Formulierung. Aber präzisierte sie:
Die Zukunft des Iran muss ausschließlich in den Händen des iranischen Volkes liegen. Sei es in Form einer Monarchie, einer Republik oder was auch immer das Volk wünscht.
Dafür allerdings benötige der Iran
die Hilfe und Zusammenarbeit des Auslandes.
Zu Wort meldete sich auch eine weitere Grande Dame des iranischen Kinos. Niki Karimi, eine Generation vor Farahani, eine der ersten weiblichen Superstars und aktuell ebenfalls auf unbestimmte Zeit im Ausland. In einem auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichten Text beklagte sie gerade das Schweigen. Zwar habe jeder Iraner Gründe zu sprechen oder zu schweigen und das verdiene Respekt. Allerdings irritiere sie die ausgebliebene Reaktion vieler internationaler Filmemacher und Künstler.
Menschen, die in ihren Filmen und auf Festivals oft über Freiheit, Menschlichkeit und Gerechtigkeit gesprochen haben, die davon sprechen, anderen eine Stimme zu geben. Doch wenn es um echte humanitäre Krisen geht, gibt es fast nichts. Keine Beiträge, keine Storys, nicht einmal einen einfachen Satz auf irgendeiner Plattform.
Auch Karimis Statement blieb im Netz nicht unwidersprochen. Kommentatoren und Influencer äußerten, sie habe doch selber jahrzehntelang schweigend im Iran profitiert. Das aktuelle Schweigen vieler Iranerinnen und Iraner mag aber auch von einer Art Schock herrühren. Erst 30.000 Tote in den Straßen, dann ein Kriegsausbruch, der von vielen als einzige Rettung ersehnt, ja gefeiert wurde, der sich nun aber zu einem Flächenbrand in der Region auswächst. Diesen Schock sieht man auch Mohsen Namjoo an. Bekannter iranischer Singer-Songwriter, genialischer und kontroverser Vermittler zwischen traditioneller Klassik, Folk, Rock und Jazz. Aus dem Exil äußert er sich recht nachlässig gekleidet, den Blick rad und rastlos schweifend auf Instagram.
Unser Admin meinte, ich solle in diesen Tagen ein Musikstück beisteuern. Ich meine aber, die nutzloseste Arbeit von allen ist die Kunst. Und die ehrbarste Tätigkeit eines Künstlers ist es zu schweigen. Aber in diesen Tagen weiß man nicht, was man tun kann. Man kann nicht schweigen.
Also wendet er sich dann doch recht wortreich, mal polemisch, mal eindringlich flehend, vor allem an die Anhängerschaft des Reza Pahlavi, die auf einen Demokratieaufbau durch Trump hofft, während der Iran gerade in Ruin gebombt werde. Gegen diesen Krieg gäbe es im Iran selber durchaus eine schweigende Mehrheit, so Namjoo. Zur Antwort gab es einmal mehr weniger konstruktive Auseinandersetzung und Dialog, sondern KI-Karikaturen, die ihn als Alkoholiker zeigen und ihm eine Nähe zum Mullah-Regime unterstellen, so wie es auch Karimi und Farahani aktuell erleben. Bedächtigere Worte fand Jafar Panahi. Kurz vor den Oscar-Verleihungen war ihm, das sensible Gemüt äußerlich durch die Sonnenbrille geschützt, dennoch nicht gerade zum Reden.
Verglichen mit dem, was in meiner Heimat geschieht, ist eine Oscar-Verleihung oder alles andere bedeutungslos. Mit solch gespaltenen Gefühlen habe ich keine guten Tage und Nächte. Ich mache aber die Kampagne weiter, weil ich es meinem Verleiher versprochen habe.
Ja, wie iranische Kulturschaffende auf den Krieg blicken. Eine Einordnung war das von Armin Fasanefar.